Umfragen zeigen den Nein-Trend für die Abstimmung zu der 10 Millionen Schweiz. Aber ist mit dem Thema wirklich erledigt? Wie zahlen wir die 13. AHV-Rente? Links und rechts streiten um eine höhere Mehrwertsteuer oder ein höheres Rentenalter. Und der Parteiaustritt aus der SP von Daniel Josic. Hilft das den Sozialdemokraten oder ist es ein Risiko? Das ist der Sonntag als Podcast. Schön, los ist zu. Meine Gäste heute sind Regine Sauter von der FDP, Esther Friedli von der SVP und der John Pult von der SP. Ich bin der Oliver Steffen. Lust und Frust von der Woche. Seit dem Freitag hat unser Verlag CH Media ein neues Newsportal. «Schweiz heute» heisst es. Eine Investition in Journalismus mit Fokus auf überregionale, nationale und internationale Themen. Der Start ist gelungen, unter anderem mit einer guten Recherche, wie ich finde, zu der Winterthurer Islamisten-Szene, die sich auf Schaffhausen verschoben hat. Und geärgert habe ich mich am Eishockey-WM-Final, das ist auch schon eine Woche her. Und das mache ich wirklich selten, weil es halt ein bisschen billig wirkt über das Schweizer Fernsehen. Wie schon im Vorprogramm die Dauer-Euphorie statt kritischer Journalismus und nach der Niederlage eine Enttäuschungsbewirtschaftung statt einer kritischen Analyse. Zum Beispiel, dass man zu wenig riskiert hat. Und wer zu wenig riskiert, wird nicht Weltmeister. Aber ich weiss, der Spagat zwischen Emotion und journalistischer Analyse ist in solchen Situationen wahnsinnig schwierig. Aber darum hoffe ich an der Fußball-WM, dass die nächste Chance besser genutzt wird. Regine Sauter, Lust und Frust bei dir?
Ja, ich fange mit dem Frust an. Geärgert habe ich mich über die Debatte im Ständerat über die Mitinitiative zur Abschaffung der Heiratsstrafe. Ich frage mich, wo war die Mitte am 8. März dieses Jahr, wo man die Heiratsstrafe abgeschafft hat, indem man nämlich ja gesagt hat zur Individualbesteuerung. Aber nein, man stur hält man an dieser Initiative fest, die erstens Millionen Steuerausfälle hat, zweitens ein antiquiertes Familienmodell zementiert. Also ich frage mich schon, ob man die Bevölkerung für blöd verkaufen und sie jetzt nochmal an die Turnen rufen, nachdem man bereits eine gute Lösung hat. Ich verstehe es nicht.
Mitte sehe das selbstverständlich total anders. Und deine Freude die Woche?
Meine Freude, ich durfte am Swiss Economic Forum teilnehmen. Und früher, als ich schon dort war, war man als Frau so ein bisschen recht exotisch dort gewesen, in dem Kreis von all diesen Männern. Und heute ist das ganz anders und das freut mich wirklich. Ein Haufen tolle Frauen, die Verantwortung übernehmen in der Wirtschaft, sind dort präsent. Und spezielle Begegnung mit der amerikanischen Astronautin, der Peggy Whitson. Tolle Frau, am häufigsten schon im Weltraum gewesen. Hat auch selber die Weltraummissionen geleitet, außerhalb vom Raumschiff Missionen gemacht. Grossartige Frau mit einem grossartigen Charisma. Und das ist wirklich, ja, das gibt Zuversicht.
Danke. Esther Friedli, Freude und Ärger bei dir diese Woche?
Ja, der Frust von der Woche war auch ein bisschen im Ständerat. Wir beraten ja im Moment im Ständerat die neuen EU-Verträge, neu in der Kommission. Es kommt ja dann im September oder sollte im September in den Ständerat kommen. Und eine der Hauptfragen ist ja die Frage des Referendums, fakultatives oder obligatorisches Referendum. Und wir wollen in unserer staatspolitischen Kommission das sorgfältig vorbereiten für eine September-Session. Und jetzt hat man damit ein bisschen Tricksen und Machen und Biegen und Brechen geschafft, dass wir bereits nächsten Donnerstag, ganz am Schluss der Traktandenliste, eine Diskussion werden haben über wollen wir ein obligatorisches oder ein fakultatives Referendum. Und ich bin frustriert, weil es ist eine der wichtigsten Fragen und das sollte man seriös angehen und nicht am Schluss von einer Traktandenliste am Donnerstag, die eigentlich dann am 1. Feierabend ist. Aber ich bin bereit, bis am Abend um 10 Uhr Sondersitzungen zu machen, weil es ist wirklich wichtig für unser Land.
Und Freude?
Ich hatte diese Woche sehr viel Freude gehabt, als ich dann auf dem Heimweg heim war vom Bundeshaus, wie viele Leute mich angesprochen haben auf das kommende Abstimmungswochenende. Das bewegt die Leute. Und wie viele Leute Ja stimmen. Und Leute, die ich überhaupt nicht kenne. Junge Frau, die mich angesprochen hat, zuerst mal abstimmen. Sie hat mir Geschichten erzählt, was sie im Ausgang erlebt, dass das nicht mehr geht. Eine ältere Frau am Bahnhof in Bern, wie sie überfallen worden ist. Heute war ich noch im CSIO in St. Gallen, eines unserer grössten Sportanlässe in St. Gallen. Und da kam auch eine Mutter. Ihr Kind sind noch zwei deutsch sprechende oder Mundart sprechende Kinder. Die Leute wollen einfach eine Änderung. Und darum ist es ganz wichtig, am 14. Juni Ja zu stimmen. Und jetzt ist noch letzte Gelegenheit.
Aber es ist letzte Gelegenheit. Wir diskutieren darüber, weil da sind nicht alle gleicher Meinung. John Pult, Lust und Frust bei dir.
Also die Lust ist eigentlich umgekehrt zu der von Esther Friedli. Aber es ist wirklich eine konkrete Anekdote. Ein Bekannter von mir oder ein Freund, kann ich sagen, hat vor einem Monat haben wir recht gestritten wegen dieser 10 Millionen Schweiz Initiative. Und dort hat er eigentlich noch damit geliebäugelt, ja zu sagen, oder ist zumindest nicht klar gewesen. Und diese Woche hat er mir einmal angerufen, in anderem Zusammenhang. Und am Schluss hat er gesagt, ich habe mich dann auch so überzeugen lassen, die Konsequenzen wären zu schwerwiegend, das Verhältnis zu unseren Nachbarn würde in Frage gestellt werden, unsere Polizei würde geschwächt werden und so. Also einer von denen, gemäß Umfrage, ist er vielleicht nicht ganz der Einzige, der sozusagen jetzt die Konsequenzen stärker gewichtet als ein allgemeines Gefühl, wenn man vielleicht da möchte, ein Zeichen setzen. Das hat mich irgendwie noch beruhigt und gefreut. Auch wenn es nur ein Einzelner ist und wir werden dann sehen, wie es rauskommt.
Und der Frust?
Eben, ich habe immer das Problem mit dem Frust, weil ich tendiere dazu, den Frust ein bisschen zu vergessen oder zu verdrängen. Aber diese Woche ist mir passiert, dass ich auf der Reise von Bern nach Chur mit meiner 15 Monate jungen Tochter einen Schuh von ihr, also sie hat einen Schuh verloren, aber weil ich natürlich verantwortlich bin, und vor allem vor den Augen von meiner Ehefrau hat natürlich ich einen Schuh von ihr verloren. Das war dann ein bisschen mühsam, weil dann hätte man nicht richtig im Zug rumlaufen und so. Nicht so schlimm, aber etwas Schlimmeres fällt mir einfach.
Und der ist nicht für euch irgendwo?
Nein, der ist, glaube ich, glaub, wirklich. Also, ich habe nicht gesehen, wie sie den Boden oder so blöd.
Wir sind beim ersten Thema. Heute in einer Woche, wir haben es schon ein bisschen angetönt, ist dann das Resultat klar. Ein Trend scheint es aber jetzt schon zu geben.
SVP-Initiative zu 10 Millionen Schweiz bleibt umkämpft. Gemäss neuesten Umfragen ist eine Mehrheit gegen die Vorlage, aber die Diskussion über Zuwanderung, Wohnungsnot und überfüllte Züge reisst nicht ab. Die Gegner warnen vor einem Ende der Personenfreizügigkeit und Risiken für Schengen. Befürworter sagen, die Schweiz müsse das Bevölkerungswachstum endlich beschränken. Ist die Initiative auf der Verliererstrasse oder wird die Stimmung im Land unterschätzt?
Regine Sauter, es sieht nach einem Nein aus. Wir wissen dann in einer Woche, wie es wirklich rauskommt. Bundesrat und das Parlament haben keinen Gegenvorschlag machen, muss man sagen. Wenn es ein Nein gibt, ist das Thema erledigt, obwohl 45, 48 oder wie viel Prozent dafür sind, für die 10 Millionen Schweizer Initiative.
Also gut, die Abstimmung ist dann gewonnen am nächsten Sonntagabend, wenn man das Ergebnis kennt. Und es ist klar, wir müssen noch kämpfen, die ganze nächste Woche müssen wir noch mobilisieren und wirklich noch mal aufklären, was es heisst, was die Initiativen eben bedeuten, was für ein gefährliches Experiment das wäre. Viele Leute sagen mir, ja, wir müssen jetzt mal ein Zeichen setzen, wir haben das auch schon
aber gehört. Aber was sagst du denn den Leuten, die sagen, und, wir müssen ein Zeichen setzen?
Ja, denen
ist
sage ich,
einfach nach dem Sonntag vorbei?
Nein, denen sage ich genau, die Initiative löst kein einziges von diesen Problemen, die angesprochen werden. Zu wenig Wohnungen beispielsweise. Ja, natürlich, wenn man in den Städten den Wohnbau verhindert, dann kann man auch nicht mehr bauen. Also wir müssen dort ansetzen, günstigen Wohnraum schaffen in der Stadt, indem wir Planungsgrundlagen ändern. Wir müssen unsere Infrastruktur ausbauen. Das ist so. Aber mit dieser Initiative lösen wir kein einziges von diesen Problemen.
Desto Friedrich sieht das logischerweise ganz anders. Wäre für euch, unter uns da, ein knappes Nein nicht das Beste? Ihr könntet das Thema weiter bewirtschaften und müsst auch die Verantwortung nicht übernehmen, für das, was eben die Gegner sagen, dass das gar kein Problem löst.
Ich glaube, man muss sich noch mal vor Augen führen. In den letzten 12 Jahren sind 1 Million mehr Leute in das Land gekommen. Und nach dem Jahr der Masseneinwanderungsinitiative hat die Mehrheit von Parlament und Bundesrat nichts gemacht. Und sie werden, wenn es ein Nein geben würde, was ich wirklich sehr bedauern würde, weiterhin nichts machen. Sie werden Tür und Tor noch mehr öffnen.
Also dann ist egal, was man abstimmt?
Nein, es ist eben, darum ist es ja wichtiger denn je, dass man jetzt ein Ja macht. Es muss einen Druck erzeugen auf Politik. Die Initiative gibt ja einen Fahrplan vor, was denn die Politik machen sollte. Man muss sich bewusst sein, es können ja immer noch weit über einem, oder es können noch mehr als 1 Million Leute in unser Land kommen. Was wir aber brauchen, ist, dass das Wachstum von den letzten Jahren, das einfach nicht mehr im Lot ist, dass das endlich mal gebremst wird werden. Und ich kann euch sagen, das ist mir jetzt wirklich ein wichtiges Anliegen. Wenn es ein Nein gibt, dann ist das Nächste, was kommt, das ist im Zusammenhang mit dem Vertrag mit der Europäischen Union. Dort hat der Bundesrat ausgehandelt im Rahmen der Neuerungen der Personenfreizügigkeit, dass es einen erleichterten Familiennachzug für pflegebedürftige Angehörige gibt. Wisst ihr, was das bedeutet? Das gibt einen direkten Zugang in unsere Pflegeheime und gar nicht in den Arbeitsmarkt.
Ich habe eine darüber, dass
ja, wir ehrlich aber jetzt muss man den Druck erzeugen und jetzt ist es gut, wichtiger also, denn je, ein Ja nächsten Sonntag zur
Nachhaltigkeitsinitiative. Das ist die Angst auch von vielen Leuten, wahrscheinlich auch von deinem Freund, dass sie sagen, ja, okay, vielleicht ist das nicht das perfekte Modell, aber es muss etwas passieren und ich spüre alle nicht, was dann passiert.
Also mein Freund hat andere Argumente, aber wir müssen jetzt gut, nicht hier verhandeln. Aber,
ja, nein, aber...
Also, wir müssen ja ehrlich sein. Wenn es ein Ja gibt, ist es ein Ja. Dann muss man das umsetzen. Wenn es ein Nein gibt, ist es ein Nein. Dann setzt man das sicher nicht um. Dann gibt es keinen Bevölkerungsdeckel. Das ist auch sinnvoll. Was ist denn genau die Frage? Wo muss man etwas machen?
Was machen wir denn? Ist es dann einfach erledigt für dich? Du sagst, okay,
was genau?
Das ist ein Nein, wird ja über Thema, volle Zeug, Wohnungsnot, gut, all das Thema, Kriminalität also, und so weiter.
Man muss jedes Thema natürlich weiterhin angehen. Also die Verkehrspolitik bleibt wichtig. Das bei den vollen Zeug, sorry, muss ich sagen. Natürlich gibt es zum Teil volle Zeug zu Spitzenzeiten zwischen Bern und Zürich und ein paar anderen. Aber insgesamt sind unsere Züge zu 30% ausgelastet. Also, man muss aber jetzt Kirchen im Dorf lassen. Wohnungsbau, Riesenthema, muss man machen. Einerseits muss man mehr wirklich günstigen, bezahlbaren, gemeinnützigen Wohnbau. Das muss man fördern, das muss man vorantreiben auf kommunaler, kantonaler und wenn nötig nationaler Ebene. Und selbstverständlich muss man auch dafür sorgen, dass das Mietrecht durchgesetzt wird. Sprich, dass eben sozusagen die Vermieterschaft nicht unrechtmäßig oder illegitimerweise zu viel von den Leuten verlangt. Für das gibt es auch eine kommende Initiative, das werden wir weiterhin verhandeln. Aber man hat dann die Möglichkeit, die wichtigen Themen, Verkehr, Wohnen, von mir aus auch Kriminalität, endlich abzulösen von dieser absurden Idee, dass wenn man einen Bevölkerungsdeckel einführt, man das irgendwie durch die Zauberhand löst. Man kann dann die Themen ernsthaft angehen, dort, wo es tatsächlich stattfindet. Und nicht verbunden mit der SVP-Politik, die einfach unsere Beziehungen zu Europa in Frage stellen wird und alles immer als Sündenbockpolitik der Einwandererinnen und Einwanderer in die Schuhe schiebt.
Ist das? Ja, aber wenn es die Mehrheit von Parlament und Bundesrat ernst wäre, zum Beispiel mit dem Thema von Wohnungsnot, mit dem Thema vom Verkehr, dann hat man das ja in den letzten Jahren angegangen, aber man hat ja nichts gemacht. Denken wir an die ganzen Herausforderungen im Asylbereich, wo der Bundesrat Beat Janz über 30 Vorstöße vom Parlament hat, wo er endlich mal etwas machen sollte. Und im Bereich der Wohnung ist doch ganz klar, es ist auch ein Thema von Angebot und Nachfrage. Und wenn über 1 Million mehr Leute in diesem Land wohnen, braucht es mehr Wohnraum und das heisst, der Wohnraum verknappt.
Das ist einfach Augenwischerei, wie die Initiative. Wenn es tatsächlich die Problematik im Asylbereich so grosses Anliegen wäre von der SVP, wie sie immer sagt, und wohlverstanden, dort gibt es Handlungsbedarf, dann hätte sie müssen eine Asylinitiative
machen. Haben wir auch noch gemacht.
Aber jetzt, was sie macht mit dem irgendwie Kahlschlag, wo alles gefährdet, wo der Wohlstand von der Schweiz in Frage stellt, wo die bilateralen Verträge von der Schweiz in Frage stellen, ist das ganz sicher nicht die richtige Lösung. Wir müssen dort ansetzen, wo wir Bedarf haben. Kriminalität bekämpfen, keine Frage. Aber gerade dort, mit dieser Initiative, stellen wir Verträge mit Schengen Dublin in Frage, wo ein grosses Sicherheitsthema sind für die Schweiz. Und das würde man wirklich dann aufs Spiel setzen.
Aber jetzt muss ich also wirklich noch ganz kurz etwas sagen. Also, was da jetzt die Gegnerschaft für Sachen behaupten. Und sie haben jetzt eine ganze Angstkampagne aufgezogen. Man kommt jetzt mit Schengen Dublin. Ist überhaupt nicht betroffen. So, ist also überhaupt nicht betroffen.
Selbstverständlich. Im extremsten Fall ja. Ist das betroffen.
Nein, das ist überhaupt nicht betroffen. Das Thema ist, dass die Personenfreizügigkeit, die ja Ultima Ratio in der Initiativen ist, wo man zuerst andere Massnahmen muss ergreifen muss. Und wir wissen ja nicht, wie Personenfreizügigkeit in der Europäischen Union in 10, 20 Jahren aussieht, ob es die denn überhaupt noch gibt. Dann ist Schengen ist in einem anderen Vertrag und es gibt überhaupt keinen materiellen Zusammenhang. Es ist eine rein Angstmacherei-Kampagne, die hier betrieben wird.
Aber sorry, wenn also sozusagen der Verband von allen Polizeien in diesem Land, die kommen ja wahrscheinlich daraus, die sagen ja, es ist miteinander verknüpft, weil die Logik von der Freizügigkeit und von Schengen, also sozusagen, dass man sagt, man ist zwar frei, man kann sich frei bewegen in Europa, aber man tut polizeilich eng zusammenarbeiten, ist ja klar, dass das zusammenhängt. Und ich finde jetzt auch, wenn der Verband von der Polizei, wenn sozusagen die Sicherheitsdirektorenkonferenz, also wenn all die, die Profis sind und täglich mit diesen Instrumenten arbeiten und sagen, diese Initiative ist gefährlich, dann finde ich, muss man das einfach ernst nehmen und kann nicht einfach sagen, es hat nichts miteinander zu tun.
Und trotzdem? Es ist im Land, man sieht es, fast 50% finden das eine gute Idee, die Initiative. Da muss man vielleicht schon selbstkritisch sein und sagen, ja, wir haben wahrscheinlich in den letzten Jahren doch ein bisschen zu wenig gemacht. Wir haben das ein bisschen zu fest geschaut, ja, Wirtschaft wächst, Wirtschaft braucht die Arbeitskräfte, also brauchen wir Leute, die in die Schweiz kommen.
Aber es heisst doch auch, wenn 50% dafür sind, sind 50% dagegen. Und auch die muss man ernst nehmen. Ich finde, es ist wie immer bei einer Volksabstimmung. Wir haben das vielmal in der Schweiz. Das Volk entscheidet, manchmal knapper, manchmal deutlicher. Und dann akzeptiert man so einen Entscheid. Und das ist das, was ich eben vermisse. Dass man jetzt diskutiert und sagt, ja, dann gibt es solche, die nicht dem zugestimmt haben. Ja, natürlich, das ist so. Aber am Schluss muss man einen demokratischen Entscheid auch akzeptieren.
Auszahlt wird sie. Aber von wo das Geld kommt, ist noch nicht klar.
Die 13. AV-Rente ist beschlossen, aber über die Finanzierung wird im Bundeshaus weiter gestritten. Soll die Rechnung über höhere Lohnabzüge gezahlt werden oder über höhere Mehrwertsteuern? Die Linken werfen den Bürgerlichen vor, die Zusatzfinanzierung bewusst zu blockieren, um ein höheres Rentenalter durchzubringen. Die Bürgerlichen kontern und sagen, die AHV brauche Reformen statt neue Abgaben. Geht es um eine faire Finanzierung oder den nächsten Kampf ums Rentenalter?
Also, das ist eigentlich also ganz einfach der Streit. Die Bürgerlichen wollen bis 2033 Mehrwertsteuer befristet erhöhen und dann mit der Rentenreform 2030 sollen wir das grundsätzlich anpacken, unter anderem auch mit dem Rentenalter. Warum pokert er so hoch? Die Rente wird ja bereits im Dezember ausgezahlt, die 13.
Ja, das ist richtig. Das war ein Volksentscheid, der umzusetzen ist. Und im Dezember wird die 13. AHV-Rente zum ersten Mal ausgezahlt. Aber es war ja nicht offen im ganzen Abstimmungskampf und eben auch in der Initiative, wie sie finanziert wird. Und wir reden hier von ungefähr 4 Milliarden Franken pro Jahr, die müssen gestemmt werden. Und jetzt ist einfach die Frage, wird das rein über Mehrwertsteuerprozent für die nächsten 5 Jahre gezahlt? Und dann zahlen alle über die Mehrwertsteuer. Oder will man das auch noch verknüpfen mit Lohnprozent, wo vor allem dann wieder die arbeitende Bevölkerung, die jüngere Generation, belastet wird? Und ich bin der Meinung, es ist richtig, jetzt mal eine Übergangsfinanzierung zu machen, damit man gesichert hat, auch eine Einnahmequelle für die 13. AHV. Aber wir werden nicht umherkommen, in der AHV noch mal herzuschauen, noch mal schauen, was müssen wir verändern. Und dort ist für mich klar, es braucht mehr Flexibilisierung. Es braucht nicht eine Erhöhung des Rentenalters, aber es braucht eine Flexibilisierung, dass die wollen und können länger arbeiten, und da gibt es Leute, die sind mit 70 noch sehr rüstig, dass die auch länger können arbeiten können und dass für die aber auch lohnt, dass sie dann länger arbeiten.
Also, ihr bleibt stur, ihr bleibt auch stur. Ich sage Mehrwertsteuer und Lohnbeiträge, dass die Jungen auch wieder die Älteren finanzieren. Warum? Warum findet man da keinen Kompromiss?
Gut, als sozusagen Akteur in dem Spiel ist man vielleicht nicht in der besten Position, um eine Analyse darüber zu machen. Ich kann einfach vielleicht betonen, warum ich glaube, dass es so eine Mischfinanzierung, es ist ja nicht eine ausschließliche Finanzierung, die der Ständerat vorschlägt und die ich unterstütze, über Lohnprozent, sondern beides. Ich glaube, die Kombination ist insgesamt fairer, weil beispielsweise auch Kategorien, wo für die sozusagen die Mehrwertsteuer viel die härtere Belastung ist, also die Landwirtschaft ist ein Beispiel, jetzt nicht unbedingt bekannt dafür, jetzt immer der Landwirtschaftssprecher sein, aber in dem Fall habe ich grosses Verständnis dafür, weil für die Landwirtinnen und Landwirte ist sozusagen reine Mehrwertsteuerfinanzierung viel härter, als wenn ein Teil auch noch finanziert wird über Lohnprozent. Lohnprozent sind insgesamt auch sozialer. Es stimmt zwar, dass nur die arbeitende Bevölkerung, aber auch die Arbeitgeber zahlen, aber das, was du nachher hinten raus kriegst, ab dem, wo du pensioniert bist und AV kriegst, das holst du in den allermeisten Fällen noch und nöcher zurück, weil natürlich die Lohnprozente auf alle Löhne, also auf alle Einkommensanteile, gleich prozentual sind. Das heisst, vom Sergio Ermotti bis zu der Putzfrau hast du die gleichen Prozentsätze. Das heisst, deine Rente ist aber die Differenz kleiner. Das heisst, es ist eine sehr soziale Form von der Finanzierung. Und ich finde, eine Mischung davon ist insgesamt besser in der Balance und fairer und sozialer.
Also, die Fronten sind verhärtet. Elisabeth Baumschneider, Bundesrätin, hat gesagt, ich appelliere an euer Verantwortungsgefühl. Nehmt ihr alle da ein Scheitern ganz bewusst in Kauf?
Nein, man nimmt in Kauf, dass man eine Lösung hat, die wirklich nachhaltig ist. Und die Variante, die jetzt auf dem Tisch liegt, indem man sowohl die Leute mehr abziehen vom Lohn als auch alles noch verteuern, das ist einfach keine gute und keine nachhaltige Lösung. Die AHV müssen wir langfristig sanieren. Es ist heute so, dass mehr Leute aus dem Erwerbsleben ausscheiden, als neues Erwerbsleben kommen. Wir werden immer mehr Rentnerinnen und Rentner haben. Also die Ausgaben werden steigen. Das heisst, wir brauchen eine Lösung, die fair ist, auch für die jüngere Generation. Und der Vorschlag, der auf dem Tisch liegt, dass man sagt, einfach, man zieht jetzt dort den jungen Leuten noch mehr vom Lohn ab, verteuert alles, das ist einfach keine so eine Lösung. Und wir müssen auch darüber diskutieren, mal die Leistungsseite der AHV anschauen. Wir brauchen mal ein Gesamtkonzept, wie die AHV in Zukunft nachhaltig auf die Beine gestellt
wird. Aber ihr redet jetzt alle von der Zukunft. Das Resultat wird sein, wenn man sich nicht einigt, ab 2029 hat die AHV ein Defizit. Weil wir brauchen die 4 Milliarden, du hast selber gesagt, pro Jahr, die gezahlt werden. Und wenn man sich da nicht einigt im Parlament auf einen Kompromiss, und es sieht im Moment nicht so aus, dann nachher laufen wir einfach in ein Defizit. Muss man das in Kauf nehmen, wenn man sagt, nein, wir wollen also, unseren Weg durchsetzen?
Also das wissen wir noch nicht, ob wir uns nicht einigen. Also ich habe schon einen Termin für eine Einigungskonferenz am Mittwoch, am Morgen, am 7. Ich habe mir da in der Agenda eingetragen. Und wenn der Ständerat wird morgen nochmal festhalten und kommt ein bisschen im Nationalrat entgegen. Der Ständerat wird voraussichtlich morgen auch sagen, dass der tiefste Mehrwertsteuersatz nicht erhöht soll werden, also der für Allgemeingüter. Und man wird noch bei 2-3 anderen Punkten entgegenkommen, Nationalrat. Dann ist es dann am Nationalrat. Und es wird auf jeden Fall nochmal eine Volksabstimmung geben, weil über die Mehrwertsteuererhöhung wird das Volk abstimmen. Ich möchte einfach noch mal sagen, was ich sehr bedauere. Ich habe ja in der Laufe dieser Debatte auch verschiedene Anträge eingebracht. Und ich glaube, man muss dann eben auch noch mal gewisse Sachen anschauen. Und darum ist es umso wichtiger, dass wir eine Gesamtschau machen. Zum Beispiel die Schuld von der AHV bei der, die Schuld von der IV bei der AHV. Dann die ganze Demografie-Prozent von der Vergangenheit, die ja ein bisschen weit abgezwackt worden ist, die eigentlich 9 Milliarden Franken im AHV-Fonds auch würden, gut stehen würden. Also ich glaube, man muss das schon noch mal anschauen.
Ihr eigentlich, dass man das grundsätzlich anschaut. Und ihr sagt, nein, wir müssen jetzt das regeln und nachher schauen wir dann weiter. Ist das dann genug redlich?
Weil also redlich ist es so, ist einfach eine andere Meinung. Ja, also die neuesten sozusagen Zahlen, die das Bundesamt für Sozialversicherungen herausgegeben hat, man kann sicher über die streiten, aber es sind eigentlich die, dass in dem Moment, wo die 13. AHV-Rente wie auch immer finanziert ist, die AHV über die nächsten Jahre, soweit es noch überhaupt sinnvoll ist, rauszuschauen, gegenfinanziert ist. Und das grösste Problem oder die grösste Herausforderung für AHV-Finanzierung ist die Babyboomer-Generation. Das ist eine sehr grosse Generation, sehr viele Leute, die gleichzeitig in Rente sind. Aber leider müssen auch die mal sterben, wie alle anderen auch. Und sozusagen, wenn denn das so weit ist, tut sich automatisch ein bisschen entschärfen, weil du dann eben nicht mehr so sozusagen eine grosse Differenz. Und die letzten, die neuesten Zahlen gehen davon aus, dass wenn man die 13. finanziert hat, man wahrscheinlich durchkommt, ohne zusätzliche, allzu grosse Reformen. Und ich sage einfach, ein höheres Rentenalter ist nicht gewollt von den Schweizerinnen und Schweizern, und zwar mit 75%. Eine Verschlechterung vom Rentenniveau ist nicht gewollt. Das heisst, ich sage jetzt einfach, wir haben die Aufgabe, weil das Volk das auch uns als Aufgabe gegeben hat mit dem Jahr zur 13., eine Finanzierung von der 13. zu organisieren. Dann wird das Volk wieder darüber abstimmen, kann Nein sagen, dann müssen wir wieder hin. Wenn das Volk dann Ja sagt, dann ist das geklärt und dann kann man dann schauen, ob es dann noch eine andere Reform braucht.
Ist das nicht der einfacher Weg, um zu sagen, vielleicht ist das eine Möglichkeit, weil Rentenaltererhöhung an der Urne hat es sehr, sehr schwer.
Also da ist die typische Salamitaktik von der linken Seite. Immer mal wieder so ein bisschen scheibchenweise. Ja, aber das ist genau mit dem steuert man die Bevölkerung an die Tage. Immer wieder ein bisschen mehr abziehen vom Lohn, wie man denkt, dann merken es die Leute nicht. Aber in der Summe, wenn man schaut, was man in den letzten Jahren gemacht hat, mit zusätzlichen Lohnabzügen, mit Erhöhung der Mehrwertsteuer, das sind beträchtliche Beträge. Und darum finde ich es fairer, wenn man mal das im Gesamtpaket anschaut. Ich muss noch in Klammer sagen, die SP war ja genau diejenige Partei, die während der Abstimmung immer gesagt hat, die AHV hat kein Problem, bis 2030 können wir das problemlos sanieren, finanzieren. Nachher braucht es vielleicht ein paar wenige Lohnprozent und siehe da, es kostet mehr. Und darum finden wir das im Gesamtpaket anschauen. Und von wegen das Thema Rentenalterhöhung mit der Schweizer Bevölkerung nicht. Also möchte ich einfach sagen, auch die Linksseite kommt immer wieder mit den gleichen Themen, sei es im Krankenkassenbereich, sei es dort. Man legt dem Volk zum 100. Mal das gleiche Thema vor. Man kann auch das Thema wieder vorbringen. Es geht gar nicht darum, dass man sagt, es muss gerade ein Jahr sein, sondern man kann auch in kleinen Monatsschritten, das trägt auch bereits zu der Finanzierung bei. Und darum braucht es die
Gesamtheit. Aber jetzt kann man sagen, die Bevölkerung hat Ja gesagt zu dieser 13. AHV. Und dann weiss ich, irgendwie muss das gezahlt werden. Das regnet ja nicht vom Himmel. Und am Schluss ist es das eigene Portemonnaie.
Ja, wir sind gefordert, da Lösungen zu finden. Ich glaube, wir müssen auch aufpassen in Zukunft, dass wenn wir weitere Initiativen dem Volk vorlegen, und es gibt ja noch ähnliche Initiativen, zum Beispiel der Ehepaarplafond, dass wir wirklich auch ein Konzept darlegen, wie wird das finanziert. Weil das würde auch noch mal 4 Milliarden mehr Franken kosten. Und das muss aufgezeigt werden, wie das finanziert werden kann. Ich würde mir wünschen, dass wir in einer Gesamtschau das noch mal besser anschauen. Und das hat Regina Sauter richtig gesagt. Oder wenn man jetzt sieht, der Vorschlag vom Nationalrat ist etwa plus 4 Milliarden mehr. Und zwar müssen die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mehr zahlen. Aber es wird auch das Leben von uns allen über eine Mehrwertsteuererhöhung erhöht. Verteuert, alles wird teurer gemacht. Es gibt eine Spirale gegen oben. Und die Version vom Nationalrat wäre etwa 1,7 Milliarden. Und ich glaube, das wäre in der aktuellen Situation, auch in der Situation, dass der AHV-Fonds doch noch relativ gut dasteht, der richtige Weg.
Und das ist doch genau der Punkt, dass viele Leute das Gefühl haben, ich zahle immer, immer, immer mehr. Und es geht immer weiter und das möchte ich nicht mehr.
Also, dass die Leute, dass das Leben teurer wird und die Leute das Gefühl haben, alles wird teurer und so, das ist tatsächlich etwas, was ich auch höre, was ich auch ernst nehme, wo die Politik auch Antworten geben muss. Ich würde aber doch ein bisschen differenzieren. Die Leute haben schon ein unterschiedliches Bewusstsein dafür, für was sie denn mehr zahlen. Und bis jetzt, muss man ja sagen, haben das Volk in den allermeisten Fällen für die Zusatzfinanzierung für die AHV meistens ja gesagt. Warum? Weil die AHV sehr populär ist und weil die Schweizerinnen und Schweizer wissen, dass die AHV das wichtigste Sozialwerk ist und sie für alle wichtig ist. Und darum finde ich, ich sage nicht, ich bin nicht sicher, dass das Volk ja sagt an einer Zusatzfinanzierung, wie sie mir vorstellt. Aber ich glaube, sie hätte gute Chancen und ich finde es richtig, dass das Volk über eine ständige Finanzierung der 13. AV-Rente abstimmt, weil die 13. AV-Rente ist auch ständig und nicht über eine temporäre. Und darum setze ich mich für eine Lösung ein, die eben sozusagen die 13. finanziert. Und alle anderen grundsätzlichen zukunftsgerichteten Debatten werden wir so oder so wieder führen.
Also wir werden sehen, ob du den Termin brauchst, den du eingetragen hast schon für die Einigungskonferenz.
Ich habe den Wecker schon gestellt.
Ich glaube es auch. Der bestgewählte Nationalpolitiker ist seit dieser Woche nicht mehr bei der SP.
Der Parteiaustritt von Daniel Josic aus der SP löst ein politisches Beben aus. Er reagiert damit darauf, dass ihn die Partei nicht mehr zur Wiederwahl in den Ständerat ausstellt. Er sagt, die Partei sei ideologisch und lese keine andere Meinungen zu. Seine Kritiker sagen, er passe einfach nicht mehr in die SP. Verliert die Partei zunehmend den Kontakt zu der politischen Mitte, ist die Spaltung ein persönlicher Entscheid oder ein Alarmsignal für die Partei.
Jumpul, ganz ehrlich, wie gross sind deine Tränen, als Daniel Josic gesagt hat, ich trete aus der Partei aus? Ist es nicht im Hintergrund eine Freude, um zu sagen, doch, jetzt sind wir los, er hilft uns nicht?
Also weder Tränen noch Freude. Ich war jetzt nicht wahnsinnig überrascht, aber ich nehme das so zur Kenntnis und ich finde es auch legitim, aus der Partei auszutreten, wenn man sich nicht mehr daheim fühlt. Was ich ein bisschen weniger legitim finde, ist, sich am Schluss einfach noch die Füße abputzen und alle Schande sagen. Auch Sachen, die einfach objektiv nicht stimmen. Also beispielsweise, dass er der letzte Sozialliberale war, ist einfach Quark. Also an Eva Herzog, glaube ich, muss es nicht irgendwie begründen.
Das stimmt schon deutlich mehr auf Parteilinie als er. Er ist bei 80%,
aber ich glaube, das ist ein bisschen ein Missverständnis, wie das funktioniert. Ich meine, wir haben zum Teil heftige Debatten in unserer Fraktion. Übrigens auch nicht immer dort, wo die Medien meinen, irgendeine rechte oder linke Flüge. Aber es gibt. Und meistens einigt man sich und meistens ist man dann miteinander loyal. Das ist sozusagen unsere Kultur. Aber dass wir keine Debatten haben oder dass wir nicht unterschiedliche Sensibilitäten haben, würde nicht stimmen. Und darum finde ich, das ist auch kein Erdbeben. Sorry, das ist jetzt ein bisschen zürichzentrisch, weil also, es ist einfach ein Parlamentarier, der aus der Partei austritt. Das ist sicher keine Good News für eine Partei, aber man muss es auch nicht dramatisieren. Ich nehme das so zur Kenntnis.
Gut, wenn ich die Reaktionen höre, hat schon viele Leute, die das beschäftigen. Er ist ja auch schon in Gespräch mit der FDP und sagt, ja, ich könnte dann vielleicht bei der FDP dieser Gruppe im Ständerat mitmachen oder könnte ja gerade für die FDP kandidieren. Eigentlich. Dann hätte er wieder mal einen freisinnigen Ständerat aus dem Kanton Zürich.
Ja, soll ich sagen, man lehnt sich so ein bisschen zurück und schaut, wenn die anderen Parteien, wenn sie sich gegenseitig fetzen, dann lehnt man sich ein bisschen zurück und denkt, okay, meistens haben die ein Problem und nicht wir. Und ich muss jetzt auch sagen, mich dünkt, dass sich viel mediale Aufmerksamkeit jetzt dem geschenkt wurde. Es ist ja noch lustig, die Sendung wird ja auch ausgestrahlt auf anderen lokalen Fernsehen. Ob jetzt in Bern bietet, dass dermaßen Interesse findet, dass der Dani Josic nicht mehr bei der SP ist, mag ich jetzt bezweifeln. Aber ja, ich meine, es hat sich abzeichnet und man kann es auch total nachvollziehen. Ich weiß nicht, wie lange Dani Josic ja schon nicht mehr eigentlich mit der Linie und mit dem Ziel von der SP übereingestimmt hat. Also darum ist es eigentlich folgerichtig.
Esophil, ihr habt ja auch Erfahrung mit Politikerinnen und Politikern, die nicht auf Parteilinie sind. Zum Beispiel Evelyn Wittmer-Schlumpf liegt schon ein paar Jahre zurück, aber dort ist sie ausgeschlossen worden. Kannst du die SP verstehen? Zuerst sind es die Zürcher Delegierten, die gesagt haben, nein, wir wollen nicht mehr Daniel Josic nominieren als Ständerat im Herbst in einem Jahr. Und dann hat er selber den Entscheid gefällt. Kannst du das nachvollziehen, dass man als Partei irgendwo durch vielleicht muss schauen muss, dass die nicht unbedingt immer auf Parteimeinung sind, dass die vielleicht einen anderen Weg gehen müssen?
Also ich schätze den Daniel Josic sehr als Ständeratskollege. Aber ich bin ja weder Zürcherin noch SP-Mitglied, darum tue ich das gar nicht kommentieren. Das Einzige, was ich so ein bisschen mit Freude zur Kenntnis genommen habe, dass die Regierungsrätin Nathalie Rickli sich eine Ständeratskandidatur im Kanton Zürich überlegt. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn die ganze Vielfalt vom Kanton Zürich, also die politische Vielfalt vom Kanton Zürich, in Zukunft im Ständerat vertreten ist, aber das ist an den Zürcherinnen und Zürcher, das zu entscheiden.
Der Politologe Michael Herrmann und auch Auswertungen zeigen genau, dass die SP ist die wenigst vielfältige Partei im Parlament. Ich nehme dir das nicht ganz ab, dass ihr hart diskutiert und dann nachher noch alle auf Parteilinie stimmen.
Ja, dann nehme ich zur Kenntnis, dass du mir das nicht abnimmst, aber es ist so. Also in unseren Fraktionssitzungen sind sehr lebendige Diskussionen mit zum Teil erheblichen Anfangsunterschieden, aber wir haben, glaube ich, alle von uns das Bewusstsein dafür, dass wir ja sozusagen als linke Partei in einer strukturellen Minderheit sind in diesem Parlament und dass wir natürlich, wenn wir nicht meistens geschlossen sind, einfach unsere Wirkung total aufgeben. Und darum hat es ein grosses Bewusstsein dafür, dass man sich selber auch bewegt. Aber es ist nicht so, dass sich immer die Gleichen bewegen in die gleiche Richtung. Und das muss man mir nicht glauben, aber ich weiß,
dass
es so ist.
Aber ist es dass wir einen Sitz weniger haben im Ständerat?
Ich weiß nicht, ob das der Preis von dem ist, ehrlich gesagt. Weil, also, der Daniel Josic hat jetzt einfach in den letzten Jahren wirklich in ein paar recht fundamentalen Fragen einfach Positionen entwickelt. Oder hat sie schon gehabt, das weiß ich nicht. Wo einfach anders gewesen sind und nicht innerhalb aus meiner Sicht von einem klassischen sozialdemokratischen Spektrum. Ich mache zwei Beispiele. Er ist zum Beispiel in der Neutralitätsfrage eigentlich sehr nah bei der SVP gewesen. Also das darf man ja sein, aber also ist mit liberal oder sozial hat das nicht viel zu tun. Oder beispielsweise hat er ja dann sozusagen die Renitenz von der Schweizer Institutionen gegen das Urteil vom Europäischen Menschengerichtshof angeführt. Also ich meine, auch das betrachte ich weder als liberal noch als sozial. Ich meine, der Liberalismus hat Menschenrechte hervorgebracht, der Liberalismus hat das Völkerrecht hervorgebracht, wenn er sich bei völkerrechtlichen Fragen wie der Neutralität oder menschenrechtlichen Fragen eher rechts aus meiner Sicht positioniert hat. Ist das sein gutes Recht, aber es ist nicht wirklich sozialdemokratisch.
Wir sind am Schluss. Ich merke, wir haben gar nicht so fest über das diskutieren. Das ist auch okay. Aber jetzt haben wir doch noch so ein bisschen den Kern gehört, aus den Parteispitzen raus. Ich danke dir, Esther Friedli, Regina Sautri und Pult, für die Diskussion. Ihnen die Heide danke ich fürs Zuschauen. Und wir schauen dann noch, ob ich in Bern wirklich weniger geschaut habe bei diesem Thema. Ich wünsche dir einen ganz schönen Abend. Ade miteinander.